Radio 1.
Wir kommen zu meiner nächsten Gesprächspartnerin. Die ist Ihnen wohl bekannt als Urheberin der Montagskolumne War schön gewesen in unserem schönen Morgen bei Radio 1. Außerdem oder on top ist sie aber auch noch Schriftstellerin und Lesebühnenautorin und sie verbindet ihr untrügliches Gespür für Alltagsdetails mit ihrem Berliner Charme und natürlich den Eindrücken, den all die turbulenten Ereignisse des Lebens so bei ihr hinterlassen. Ich freue mich auf ein kleines Jahresrückblick bzw. Ausblickgespräch. Heißen Sie sie mit mir herzlich willkommen. Hier ist Lea Streisand. Der wäre top.
Silke.
Ja.
Hallo. Guten Tag. Hallo. 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 Frohe Weihnachten gehabt zu haben. Ja,
genau. Mal, so sehen die aus.
Ja, die Leute, sieht die aus. Habt ihr euch schön gemacht. Sehr schön. Haben wir uns zum Jahresende alle nochmal eine Hose angezogen. Ist oder ein Rock.
Oder ein Rock, so ja. Wie du, genau. Ja. So,
ich habe auch die warme Strumpfhose nochmal. Ich habe nochmal umgezogen.
Ja, und Stulpen. Wahnsinn.
Ja, immer Stulpen. Ich habe so dünne Beine. Ich muss irgendwie.
Ja, aber ich finde es heute so fast schon warm.
Warm?
Ja.
Da warst du aber gestern nicht draußen.
Ja. War ich gestern draußen, frage ich mich gerade. Oh, gestern habe ich sehr viel Zeit im Auto verbracht. Familienreise, du verstehst.
Verstehe.
Möchtest du irgendwas mit der Hörerschar teilen, wie du so Weihnachten verbringst? Es muss nicht zu privat werden.
Ich muss nicht zu privat. Na, ich denke, so wie alle anderen. Also es geht los mit einem ordentlichen Streit und der Drohung, Weihnachten abzusagen. Also es ist ja, der Streit ist ja eigentlich das zentrale Element von Weihnachten. So die Frage ist sozusagen, wie man drauf ist, ob man es an den Anfang oder ans Ende setzt. Das ist sozusagen die Dramaturgie. Ich hatte super Weihnachten. Wir haben nichts gekocht. Meine Mutter hat das Essen mitgebracht. Wir haben den 25. ausfallen lassen. Da war ich einfach nur zu Hause. Und dann gestern so nochmal Kaffee trinken irgendwie und das war's. Und ich habe aber festgestellt, seit ich ein Kind habe, also ich fand Weihnachten schon immer ziemlich super, aber seit ich ein Kind habe, habe ich mich so aufgeregt vorher, weil ich wollte, dass es unbedingt total toll wird, dass ich dann, sobald die Bescherung ist, fällt aber so dermaßen alle Spannung von mir ab, dass ich so in mich zusammensinke und dann eigentlich bis Neujahr auf dem Sofa liege. Deswegen irgendwie.
Da bin ich aber froh, dass du es heute noch hierhin geschafft hast.
Genau, kann man auch mal klatschen.
Ich weiß gar nicht, so den großen Familienstreit an Weihnachten kenne ich nicht so.
Nein?
Nee, wir halten uns da irgendwie scheinbar zurück, wenn der dazugehört.
So reservierte Norddeutsche?
Nee, wir sind so Westfalen. Wir sind vielleicht so ganz stieselig und wir haben gar keinen Bock auf. Ja. Streitereien, ich weiß auch nicht. Ja. Ich habe heute kurz mal überschlagen und festgestellt, du feierst im nächsten Jahr 10-Jähriges bei Radio 1. Krass, ist dir das bewusst?
Ja. 2014.
Welche Erinnerungen hast du an deine Anfänge, vielleicht an deine erste Kolumne? Weißt du noch, wie das war?
Ich glaube, es ging um Liebeskummer in der ersten Kolumne. Und ich weiß noch doch tatsächlich, weil ich ja vor einem Jahr war ich ja da in Paderborn in der Poetikdozentur, da habe ich auch über die Kolumne erzählt und nämlich auch über die erste Kolumne, die ich je fürs Radio gemacht habe. Und also wenn man mit was Neuem anfängt, mit so einem völlig neuen Format, dann muss man erstmal rausfinden, wie das funktioniert. Und deshalb war das am Anfang auch noch alles ein bisschen holprig. Und ich erinnere mich nur einfach sehr gut, erzähle ich auch immer gerne, an den Tipp von Marco und Dings.
Tom?
Danke. Und Tom lies nicht die Kommentare. Aber natürlich habe ich sofort die Kommentare gelesen. Und da war dann irgendwie einer der ersten, den fand ich sehr schön. Der war das war halt schon eine Weile. Also da war ein Foto von mir auf der Facebook-Seite von Radio 1 und dann kommentierte jemand, ach, deshalb hat die den Job bekommen. Und ich sagte, ich weiß jetzt gar nicht, ob das nur Beleidigung oder ein Kompliment sein soll.
Also, ja, das weiß man nicht so
manchmal. Das weiß man nicht so genau.
Das ist ja das Problem, dass man da tagesformabhängig auch selber was reindeutelt.
Irgendwie
oder,
so, genau. Aber es war, und dann meinte nur eine Freundin zu mir, herzlichen Glückwunsch, jetzt bist du offiziell eine erfolgreiche Frau, sozusagen in dem Moment, wo du auf deine Sexualität reduziert wirst, hast du es geschafft, in der Resonanz. Und dann kam irgendwie kurze Zeit später dieses, wann hört diese schreckliche Frau mit der schrecklichen Stimme endlich auf uns langweilige Geschichten aus ihrem langweiligen Leben zu erzählen. Da dachte ich, ja, super.
Es läuft.
Es läuft.
Okay. Du hast kurz angerissen, dass du ja viele, viele Dinge noch machst, außer schreiben. Und ach so, aber vielleicht erstmal, inwiefern ist das denn überhaupt anders, ob du eine Kolumne schreibst oder ob du eine fürs Radio machst? Also nur mal so kurz. Aufschreiben wirst du die fürs Radio vermutlich auch.
Genau.
Und im Gegensatz dazu musst du sie ja in irgendeiner Form im Studio einlesen. Aber sind die Entstehungswege anders?
Ja, beziehungsweise also man muss ja das Medium verstehen, für das man schreibt. Und ich hatte vorher auf der Bühne gestanden und die Texte vorgelesen. Das heißt also, der Fokus ist ein ganz anderer, die Konzentration ist eine ganz andere. Die Texte sind länger, also da ist denn der Raum ist dunkel, Licht auf mich. Das macht schon mal viel mehr Resonanz. Da kann man mit viel weniger viel mehr erreichen. Und dann bist du im Radio und die Leute sehen dich nicht mehr. Also hast du nur noch deine Stimme. Ne? Und du musst irgendwie, um eine Geschichte zu erzählen, und du musst einen Raum erzeugen. Du musst also erklären, wer ist die Erzählerstimme, wo befinden wir uns, wer spielt mit. Und was zum Beispiel auch schon das Personal sehr reduziert. Also du darfst eigentlich niemals mehr als zwei spielende Personen haben. Und die dürfen auch nicht zu viel reden. Also die müssen sehr prägnant. Und du kannst nicht wieder auf der Bühne irgendwie so, oder in einem Roman hast du in einem Dialog, der sagt der was, neue Zeile, sagt der nächste was. Da siehst du ja, ist eine neue Zeile, spricht eine andere Person. Aber im Radio seht ihr das nicht. Also muss ich immer zwischendurch sagen, sagt er, murmelt sie, hustet er, was weiß ich, weint sie. Also du musst immer wieder zuordnen, wer spricht hier. Und es ist mit den Jahren dann auch so geworden, dass ich einfach immer mehr in den Dialog mit euch, mit den Hörern gekommen bin und viel weniger weg vom Geschichten erzählen als irgendwie eine Ansprache an euch Montagmorgen. Na, lebt da noch? Freut er euch auch? Ich auch nicht. Und so ist es irgendwie, sind wir so näher zueinander gekommen, habe ich auch das Gefühl. Und Corona hat uns natürlich einander nahe gebracht, ohne den Sprung übers Studio. Also seit ich es zu Hause mache, seid ihr bei mir zu Hause. Also nicht nur ich bin bei euch zu Hause, sondern ihr auch bei mir.
Ja, okay. Und das heißt, du bist vorher immer ins Studio gefahren, genau. Hast es aufgezeichnet und Homeoffice-mäßig, genau. Hast du dann angefangen, das zu Hause zu produzieren. Macht das was? Ist es anders, ob du es zu Hause sprichst oder bei uns?
Ja, absolut. Also die Fahrt fällt weg. Und diese lange Fahrt, das ist ja eine Stunde von Pankow. Da ist halt eine Tagesstunde hin, Stunde zurück. Und das machst du auch nicht jede Woche. Also auch wenn wir unfassbar viel Geld für die Arbeit hier kriegen. Aber ja, das reicht denn doch nicht. Und deshalb habe ich früher halt immer so auf Halde produziert. Also 4, 5, 6 Kolumnen, die dann irgendwie weggesendet wurden. Und mit dieser Möglichkeit, das einfach zu Hause zu machen, ist natürlich auch die Möglichkeit zum aktuellen Arbeiten da. Und ja, ist wirklich in jedem Sinne näher dran.
Okay, ja, das gibt dir natürlich ganz andere zeitliche Möglichkeiten, Themen schneller aufzugreifen, beziehungsweise genau. Nicht zu riskieren, dass irgendwas so dated ist, ja, bis es gesendet wird. Ja. Du hast unter anderem Zeit genutzt, um deine Familiengeschichte aufzuspüren. Du hast diese teilweise ja schon aufgeschrieben in deinen Romanen, aber du ermutigst, das habe ich heute so webseitenmäßig ein bisschen recherchiert, du ermutigst gern auch andere Menschen, zum Beispiel Schulklassen, mit denen du über dieses Thema sprichst, dazu Familiengeschichten aufzuspüren und aufzuschreiben. Ja. Warum ist dir das wichtig, beziehungsweise warum denkst du, ist das für uns alle wichtig, mehr über unsere Familien und die früheren zu wissen und das nicht irgendwo so verschüttet in der Familienhistorie zu lassen?
Weil wir immer nur sind, wo wir herkommen. Also ich bin studierte Literaturwissenschaftlerin, Geisteswissenschaftlerin und ich halte generell so ziemlich nichts vom freien Willen. Also es gibt ja heutzutage irgendwie immer so dieses, wir können alles schaffen und du musst es nur richtig wollen und dann kriege ich große Brüste und dann bin ich nicht mehr behindert und dann weiß ich nicht, bin ich reich und was ich nicht alles kann, wenn ich es nur will. Und dann einfach, um die Erfahrung zu machen, irgendwann, ich bin jetzt 44, ich kann nicht so doll wollen, wie ich will, das funktioniert einfach nicht. Und dann noch zusätzlich zu diesem, sozusagen, der Kapitalismus hat uns alle belogen, das wussten wir schon, aber sozusagen, was ich einfach im Laufe meines langen Lebens festgestellt habe, ist sozusagen, dass alles, was uns ausmacht, alles, was wir denken und alles, was wir fühlen, ist auch nicht nur bei uns, sondern wir sind ja auch die Kinder unserer Eltern und die Enkel unserer Großeltern und so weiter. Und wir sind mit Geschichten aufgewachsen, also Narrativen heißt es in Geisteswissenschaften, also von Geschichten, von wie funktioniert die Welt, eine Geschichte, was ist eine Mutter, was ist ein Mann, was ist Natur, was ist Kultur, was ist richtige Literatur, was ist Scheißmusik, was ist gute Musik, und das alles hat uns geprägt Und in meinem Fall, wenn man so eine interessante Familiengeschichte hat wie ich, bedeutet das auch, dass man Ängste hat, die gar nicht einem selber gehören, beziehungsweise die man auch geerbt hat. Und da kommt man dann in Zeiten wie diesen, seit dem 7. Oktober plötzlich an seine emotionalen Grenzen. Und genau, ich komme aus einer jüdischen Familie und ich musste mich notgedrungen seit dem 7. Oktober nochmal sehr intensiv mit dieser jüdischen Familiengeschichte auseinandersetzen, von der ich dachte, ich hätte sie bearbeitet. Ich habe meinen ersten Roman über meine Großmutter geschrieben. Die hat meinen jüdischen Großvater aus dem Arbeitslager gerettet. Um jetzt aber festzustellen, ich habe mich ja nur mit der Großmutter beschäftigt. Ich habe mich mit dieser widerständigen Frau, die komplett angstfrei war, die einfach immer gemacht hat, was sie für richtig hält. Aber diese ganzen verknacksten Streisands, die alle so eine Vollmacke haben und alle völlig angstgestört, total neurotisch und ganz verdruckst sind, die waren mir irgendwie immer komisch. Und jetzt habe ich verstanden, dass das sich durchzieht. Das ist sozusagen diese Familie in der Diaspora, also mein Urgroßvater, der nur den Holocaust überlebt hat, weil er mit meiner Urgroßmutter verheiratet war. Der war durch die Ehe mit einer Nicht-Jüdin geschützt. Und alle anderen aus dieser riesigen Familie Streisand sind ermordet worden. Alle. Ganz Berlin war voll mit Streisands. Und also es gab viele Frauen in der Familie, deswegen gab es dann irgendwie viele Juden, die dann anders hießen, aber gebürtige Streisands waren. Ganz Berlin ist übersät mit Stolpersteinen für unsere Familie. Das ist total irre. Und das Irre ist, es gibt einen Text, der aus dem habe ich in den letzten Monaten auch viel zitiert, auch in der Kolumne, von einem autobiografischen Text von meinem Urgroßvater, wo er wirklich 1947 sagt, ja, war schlimm, aber jetzt ist es ja zum Glück vorbei. Also 2 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs sagt er, der Antisemitismus ist weg, der existiert nicht mehr. Und ich habe verstanden, dass sozusagen genau diese Haltung, dieses hab dich nicht so, wir sind ja noch am Leben, das zieht sich durch. Das haben wir bis heute. Und das ist so eine Empfindung, auch was dazu führt, dass diese Angst, die Leute, Jüdinnen, Juden und deren Nachkommen wie ich seit dem 7. Oktober einfach Todesangst haben und sich dafür schämen, weil sie denken, ey komm, jetzt hab dich nicht so, du bist doch gar keine Jüdin. Wieso hast du denn jetzt Angst? Und dann einfach zu sehen, doch, das ist geerbt. Also sozusagen diese Ablehnung des Jüdischen genauso wie so zu tun, als würde es keinen Antisemitismus geben. Beides ist geerbt. Beides ist seit 100 Jahren so. Länger. Und da ist doch einfach so, wo man so da, oha, alles klar. Ne? Davon mal abgesehen, dass das alles irgendwie Autoren, Buchhändler und Wissenschaftler waren, weil auch so mein Berufswunsch irgendwie so, na, toll. Kannst du noch sehr weit gekommen. So.
Hast du gedacht, du wärst selbstbestimmter, um festzustellen?
Nee, habe ich eigentlich nie gedacht. Tatsächlich nicht.
Okay, Lea Streisand, vielgeliebte Radio 1 Kolumnistin, war schön gewesen, heißt es bei uns, jeden Montag im schönen Morgen. Und ich freue mich, dass, ich glaube, letztes Jahr haben wir auch irgendwann so zum Jahresausklang so ein bisschen geplaudert. Und das hat auch irre viel Spaß gemacht. Ich weiß das noch. Um so ein bisschen anzuknüpfen an das gar nicht so leichte Thema, was wir vor der musikalischen kleinen Unterbrechung hatten. Du bist absolute Berlinerin. Du bist hier geboren und du schaust natürlich als solche auch auf dein Leben, auf unser aller Leben, wenn du was berichtest. Wie nimmst du eben auch als Kennerin des jüdischen Lebens Berlin nach den Ereignissen des 7. Oktober wahr?
Ich bin keine Kennerin des jüdischen Lebens, das stimmt einfach nicht. Ich habe ich habe es ja ignoriert und ich nehme Berlin wie wahrscheinlich sehr viele Leute irgendwie mit großer Angst und großem Schrecken wahr. Ich habe es ja in den Kolumnen auch alles ausführlich thematisiert, also als dann irgendwie vom Auswärtigen Amt Free Palestine vom German Guild, da habe ich so gedacht, okay, wohin? Ich weiß nicht so genau. Und es gibt ja noch Streisands auf der Welt. Es ist eine sehr kleine Familie und alle sind verwandt. Und ich habe dann tatsächlich Post, also sozusagen Nachrichten aus Australien bekommen, und dann meinte eine sehr entfernte Verwandte, du, mein Vater ist noch in Israel, da kannst du auf jeden Fall hin. Und dann Wo ich so meine, wie krass. Also, was übrigens nicht stimmt, weil ich dafür nicht jüdisch genug bin, um nach Israel einfach so einwandern zu können. Aber das ist auch nicht irgendwie die Idee. Das Erschütternde für mich ist ja auch daran, dass auch mein Urgroßvater sich eben vor allem als Berliner gesehen hat und vor allem als Buchhändler und Intellektueller. Und er hat gesagt, ich habe nur diese deutsche Sprache, ich habe nur die deutsche Literatur, ich kann hier nicht weg. Und das ist doch irre, wenn ich sozusagen andere jüdische Biografien höre und lese, wo das ganz anders ist. Sozusagen, wir haben Familie in der ganzen Welt. Es war immer klar, dass wir hier irgendwie rauskommen. Und in meinem Fall wirklich so, nee, wir sind irgendwie an diese Stadt gefesselt. Ist schon auch erstaunlich.
Hat sich dein Leben als Geschichtenschreiberin oder vielleicht deine Art, Geschichten zu schreiben, in deiner Wahrnehmung durch die Vorkommnisse in diesem Jahr verändert? Gehst du anders ran oder?
Nee, ich habe ja, wie gesagt, durch Corona irgendwie eine ganz neue Qualität und eine ganz neue Nähe in den Texten gefunden. Und ich verabschiede mich mit zunehmendem Alter auch einfach von dem Lustigkeitszwang. So, ich habe halt den Anspruch, gute Geschichten zu erzählen und die müssen gar nicht unbedingt lustig sein. So, also da wurde ich am Anfang auch noch irgendwie so, ja, Lea, versuch mal hier noch eine Pointe und da noch eine Pointe. Und ich dachte so, nee, irgendwie nee. Also manchmal passt's und manchmal ist halt auch nicht, also ist fehl am Platz oder so. Es gibt Zeiten für Witze und Zeiten zum Weinen. Und ich finde, irgendwie gute Komik kann eigentlich nur da entstehen, wo die Tragik eine Daseinsberechtigung hat. Nur so funktioniert gute Komik, wenn sozusagen das Tragische, was die Komik umkippt, immer noch sichtbar ist. Und das ist halt das Gegenteil. Vielen Dank. Und das ist das Gegenteil von platten Witzen.
Auf jeden Fall. Ich muss vielleicht vorwegschicken, dass das, was über meine Gäste in dieser Sendung online steht auf radio1.de, schreiben nicht jeweils die Moderatoren in dieser Sendung, sondern das machen andere liebe KollegInnen. Ich glaube, im heutigen Fall ist das Kerstin Lehmstedt gewesen. Liebe Grüße. Und da habe ich gelesen, und ich vermute, Kerstin hätte es interessiert. Insofern wähne ich mich hier quasi auf ihren Faden wandelt, wenn ich das vortrage, was auf der Website steht. Vielleicht verrät Lea Streisand Silke Super, ob sie mit einer Liste von guten Vorsätzen ins Jahr 2024 geht.
Genau, ich habe es dir gerade erzählt. Also was auch in diesem Jahr in meinem Leben passiert ist, ich habe jetzt endlich die ADHS-Diagnose. Ich habe mich dann doch mal gekümmert. Also dieses, ihr kennt es, oder? Dieses Aufmerksamkeitsdefizit ist so das, dieses Syndrom. Also dass man halt die ganze Zeit redet und
sich nicht merken kann, was die Abkürzung
heißt. Und sich nicht merken kann, wie die Leute heißen, mit denen man redet, aber man weiß noch ganz genau, dass da in der Ecke irgendwie eine grüne Pflanze war, saß ein Käfer auf dem einen Blatt. Und genau, es ist so eine Ecke im Hirn irgendwie mehr als bei anderen, weswegen die Umwege manchmal lang und die Sätze immer länger werden und man überhaupt nicht mehr weiß, wo sie hinführen und auch nicht mehr, wie sie angefangen haben. Aber egal, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe wieder den Faden verloren, das gehört auch dazu. Ich möchte mal bitte jetzt übers Radio, vielleicht hört sie zu, ich will meiner Mama entschuldigen, weil als ich die Kolumne gemacht habe, wo es um dieses ADHS-Ding da ging, da dachte ich, also ich habe die irgendwie Freitag eingesprochen und dachte so Sonntag noch so, scheiße, du hast es Mutter noch nicht erzählt. Und dann hat meine Mutter das aus dem Radio erfahren, dass ich jetzt irgendwie da wahrscheinlich eine ADHS, also das war dann auch nicht so nett irgendwie, deswegen, das tut mir ein bisschen leid.
Wir können es kurz fassen. Bei dir ist eine Menge los. Ich hoffe, das bleibt so, weil genau. Das Schöne ist ja, dass du uns auf so zauberhafte Art und Weise daran teilhaben lässt.
Und Vorsätze, ich möchte...
Ach so, das wollte gerade sagen, Kerstin, ich habe es versucht.
Ja, ne? Jetzt habe ich es wieder... Vorsätze. Ich will gerne irgendwie ein neues Buch fertig schreiben. Mal sehen, ob es klappt.
Ja, das würde ich aber gut finden. Sie dürfen klatschen auf jeden Fall, voller Vorfreude. So. Wenn Sie sich mit Lea Streisands Kolumne ein bisschen ausführlicher beschäftigen wollen, weil Sie zum Beispiel montags morgens nicht regelmäßig dazu kommen, das zu hören, schauen Sie unter radio1.de nach. Das aktuelle Buch von Lea, weil ich meine, bis das neue dann fertig ist nächstes Jahr, gibt's ja noch das vorherige, ist aus 2022 und heißt Hätte ich ein Kind. Und alles, was sonst noch kommt, ich freue mich, dich wiederzusehen. Das war sie, die zauberhafte Lea Streisand.
Vielen
alles
Dank,
Gute fürs nächste Jahr. Danke für deinen Besuch.
Guten Rutsch.